Ja.
Sag an.
Was soll ich sagen, Freunde? Chip Tuning Raw, Nummer 42 im nagelneuen Studio.
So sieht's aus.
Mir gefällt's und dir?
Ja, wir müssen mal gucken. Wir hatten Probleme mit dem Ton, es hat ein bisschen geschallt.
Ja.
Das werden wir jetzt quasi mal als Pilotsendung machen.
Wir haben uns ein bisschen abgeschirmt, aber ob es reicht,
ganz
werden
genau.
Wir nachhinein
schauen
erfahren.
Schauen wir uns mal an.
Ja.
Also zunächst mal willkommen an die Zuseher. Hoffentlich ein gutes 2019. Hoffe, wir kriegen noch ein paar Zuseher dazu. Danke auch nochmal an der Stelle an die freundlichen Zuschriften zum Lenny. Was habe ich noch? Genau, Giveaway haben wir auch gehabt. Ist inzwischen auch schon Gewinnerbenachrichtigung, Einbau, bla und so weiter erfolgt. Es war natürlich wie immer so, dass eine Woche, nachdem das Giveaway schon fertig war, immer noch E-Mails kamen. Mhm. Also habe ich es immer noch nicht gut genug erklärt.
Ja doch, aber die Leute lesen wahrscheinlich nur Giveaway und schreiben einfach. Und vielleicht sind auch viele, die ja schon ewig mitmachen.
Ja.
Und die versuchen es dann mit 10 E-Mails und sowas. Das ist echt irgendwo nervig auch, weil du dann immer guckst, dann denkst du, das und das. Ah nee, den hast du doch schon. Und dann mit wieder einem anderen Out und wieder von einer anderen E-Mail-Adresse. Und irgendwann, weil es eh schon so viele sind, explodiert
also
in den Kopf.
Also ist echt erstaunlich. Da ist die Resonanz richtig groß dafür, dass das Video am Ende nur 1000 geguckt haben oder so.
Ja.
Und es sind auch immer die obligaten 3, 4, 5 Daumen nach unten. Da frage ich mich dann beim Giveaway, das ja eigentlich ein Statement in nix ist. Du kriegst entweder was oder du kriegst nichts. Daumen nach unten heißt dann, ich hätte lieber Bargeld.
Daumen nach unten.
Oder was will uns der Zuseher damit sagen?
Der will uns einfach nur ärgern.
Genau,
nur
so wird das sein.
Ja.
Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, wer das ist, aber egal. Gut, ja, wir werden uns heute wirklich auch hauptsächlich wieder ums Thema Auto kümmern. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich zwei kleine Einwürfe von rechts machen, um in der Tradition zu bleiben, aber ich mache es auch wirklich kurz.
Wirklich?
Und, ja. Weißt du, in meiner Jugend war ein Kameruner ein Gebäck, das man essen konnte. Ja?
Das kann jetzt, ich noch gar nicht.
Jetzt muss ich heute feststellen, Kameruner sind also inzwischen, ja, Bananenbieger darf ich nicht sagen, also sind inzwischen Schutzsuchende, die Aufstände in einem Asylantenheim in Ellwangen verursachen und dann, nachdem sie massiv der Staatsgewalt Widerstand geleistet haben, abgeschoben werden, dann aber wieder einreisen, an der Einreise nicht gehindert werden. Im Gegenteil, es finden sich noch 13.000 deutsche Unterstützer, die wollen, dass dieser Übliche wieder ins Land gelassen wird. Und dann sagt auch noch die Justiz, ja, das ist durchaus berechtigt.
Warum?
Der darf das.
Warum?
Ja, verstehe also bleiben Fragen offen, oder? Gibt es bestimmt auch noch ein paar mehr, die das nicht gut finden.
Oder die es nicht verstehen.
Ja.
Welcher Begründung?
Zumal so Störenfriede, haben hier nichts verloren, haben wir selber genug
wir haben,
von.
Wir haben eigene genug,
da
braucht man nicht
und,
noch mehr.
Und da komme ich gleich zum zweiten kleinen Einwurf. Man erinnere sich in Chemnitz, da gab es ja laut unserer verlogenen Kanzlerin und ihrem Regime, gab es da ja Hetzjagden.
Total.
Und dann konnte man ja, wenn man Tichys Einblicke verfolgt hat, sehen, Hase bleib hier, wie das alles zusammenhing, da war nichts mit Hetzjagden. So, ja. In Amberg gibt es Hetzjagden auf die deutsche indigene Bevölkerung, die werden von Üblichen verletzt und bespuckt und sonst was. Ja,
beleidigt.
Da titelt dann die Gutmenschenpresse Prügeltour.
Ja.
Ja. Das heißt also, das, was wir in Chemnitz gesehen haben, was nichts war, war eine Hetzjagd. Und das, was wir in Amberg gesehen haben, das ist dann, wird verharmlost eine Prügeltour.
Wie eine Kneipentour,
ein paar
ein bisschen härter. Ne?
Ja. Und da muss ich aber auch sagen, so verachtenswert, wie ich diese Kreaturen finde, ich sage jetzt extra Kreaturen und nicht das, was ich eigentlich gerne sagen würde, muss man vielleicht auch hin und wieder ein bisschen an die Zivilcourage unserer Bevölkerung appellieren.
Die lässt sehr zu wünschen übrig.
Möglicherweise hätte es da einfach mal einen beherzten Indigenen gebraucht, der denen mal
Einhalt
geboten hätte. Ja. Aber wie ich jetzt auch in Österreich wieder gesehen habe, da hat ein Üblicher einer Frau ans Hinterteil gelangt und hat dafür einen Haken bekommen und als er dann seine Nase gebrochen hatte,
ist er dann,
ist er quasi zu den Behörden gerannt und die gute Frau hat jetzt irgendwie einen Prozess wegen Körperverletzung vor sich. Also man sieht's.
Genau mein Humor.
Mit der Kuscheljustiz. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Jungs aus Amberg, dass die jetzt, keine Ahnung, vielleicht zur Strafe mal Billard spielen müssen oder in eine Fußballmannschaft kommen.
Ja.
Oder vielleicht sogar einen Zwangsführerschein machen müssen. Also,
ja, bezahlt.
Ja,
bezahlt.
Natürlich.
Sie können es nicht wehren.
Ja, es wird bezahlt. Damit man dann mit Autofahren verhindert, dass sie solche Sachen machen.
Genau. Ironie aus.
Ja. Ach, war das Ironie? Ja gut, aber das war es schon zu dem Thema. Also,
ja, lassen wir es mal gut sein.
Ja, ich überlege, aber ich wollte zum Thema Dieselskandal noch, wollte ich noch 3-4 Sätze sagen, weil da bin ich auch wieder auf interessante Dinge gestoßen. Da muss ich hier mal meine... Also zunächst mal gab es hier einen Artikel in der Welt, wo es hieß, auch VWs neue Abgassoftware ist auffällig. Es droht die Nachrüstung bei der Nachrüstung. Volkswagen wollte in der Dieselaffäre mit Software-Updates Abhilfe schaffen. Doch auch die neue Technik macht Probleme. Das Kraftfahrbundesamt ist informiert. Also zunächst wurde jetzt diese Umrüstaktion Software-Update wieder gestoppt. Es geht um den EH189. Das ist der 1.2er TDI.
Mhm.
Offensichtlich waren da die Software-Update-Maßnahmen wohl nicht erfolgreich, was die Messungen angeht. Und weil wir ja in einem unserer letzten Rants auch über die Fahrverbote in Darmstadt gesprochen haben, wo ja auch jetzt schon der gute Mensch von der Umwelthilfe angekündigt hat, wenn inklusive Euro 5 im nächsten halben Jahr nach der Einführung nicht reicht, müsste man auch über Euro 6 nachdenken. Da gab es ja hier interessante Geschichten, zum Beispiel hier auch wieder ein Artikel, sinnlose Millionen für Dieselnachrüstung. Und zwar ging es da im Wesentlichen auch wieder um die Garantie. Die Frage ist, wer die Garantieleistung für die Nachrüstung übernimmt. Die Autohersteller lehnen ab. Verständlicherweise, sie können nicht wissen, was eingebaut wird und wie sich die neuen Teile auf das Verhalten des Motors auswirken.
Klar.
Ist wie mit dem Tuning.
Ja, natürlich.
Ist auch jede Garantie weg. Und wir hatten ja schon mal ein Rohr über Tuning-Garantien, muss ich jetzt gar nicht von anfangen.
Gucken.
Eine Nachrüstung ist nicht so unproblematisch, wie das immer beschrieben wird. Die Nachrüstkatalysatoren müssen in die Motorsteuerung eingreifen und selbst wieder Daten für die Steuerung der AdBlue-Einspritzung erhalten. Die AdBlue-Flüssigkeit wird in der Hitze der Abgase in Ammoniak zerlegt, das wiederum die Stickoxide im SCR-Katalysator unschädlich macht. Doch diese Reaktion beginnt erst bei Temperaturen ab 220 Grad. Zu kalt darf es dem CAT nicht sein. Der muss vereinfacht gesagt durch eine veränderte Verbrennung bzw. mit Heizdecken auf Temperaturen gebracht werden. Es darf auf keinen Fall zu viel Harnstoff eingespritzt werden, sonst könnte giftiges Ammoniak aus dem Auspuff kommen.
Oh.
Ein komplizierter Prozess, der auch aufwendig getestet werden muss, ob er in allen Betriebszuständen des Motors und zu allen Jahreszeiten einwandfrei funktioniert. Knick-Knack-Abschalteinrichtung. Mhm. Das haben ja die Autohersteller auch so gemacht, weil sie den ganzen Scheiß nicht haben wollten, ne?
Genau.
Ebenso muss dabei geprüft werden, wie sich das zusätzliche Hindernis im Abgasstrang auf den Motor auswirkt. Denn damit wird gleichzeitig ein Gegendruck zum Abgasstrom aufgebaut, der wiederum das Motorverhalten beeinflusst. Leistung, Spritverbrauch?
Hm?
Zudem friert AdBlue bei tiefen Temperaturen ein. Eine Pumpe muss beim Ausschalten die AdBlue-Flüssigkeit wieder zurück in den Tank pumpen, damit die Flüssigkeit in den Leitungen nicht einfriert. Der Tank wiederum muss beheizt werden. Es ist also nicht damit getan, ein weiteres Rohr in den Auspuffstrang zu schrauben, sondern es muss eine aufwendige Technik nachträglich eingebaut und dazu auch der Unterboden mit seinem Rostschutz durchbohrt werden. Die Kosten sind hoch, der Nutzen ist mehr als fraglich. So.
Ja.
Noch heftiger, trotz der teuren Nachrüstung dürfen die nachgerüsteten Diesel dennoch nicht in die Innenstädte fahren. Denn ab 2020 dürfen nach dem jüngsten Skandal, warum sage ich immer Skandal, ist ja fürchterlich, ey.
Das betonst du einfach mehr.
Ja, das EuGH keine Dieselfahrzeuge mehr in die Innenstädte fahren, die mehr als 80 Gramm NOx ausstoßen. Das betrifft sogar Fahrzeuge nach der neuen Euro 6D Temp-Norm, also auch die nachträglich mit SCR, als auch die nachträglich mit SCR-Cuts ausgerüsteten Diesel. Die erreichen trotz Nachrüstung nicht die 6D-Temp-Werte. So, Ja? Auch wenn ich mich jetzt dreimal versprochen habe, war das, glaube ich, inhaltlich klar. Was ich in dem Zusammenhang auch noch sehr interessant fand, wie gesagt, Autobauer lehnen Garantie ab. Das sehe ich jetzt zweischneidig.
Ja.
Wenn sie Interesse dran hätten, könnten sie sich ja auch um Lösungen bemühen.
Selber um Lösungen bemühen, ja.
Andererseits muss man natürlich sagen, was hier auch wieder viel zu hoch gekocht wird, viele Autos sind sowieso nicht von Garantie betroffen, weil bei den meisten Autoherstellern geht die Garantie nur 2 Jahre oder so.
Ja.
Ja, das heißt also, wenn ich einen Euro 5 habe, habe ich sowieso Garantie auf nichts. Von daher kann mir da auch ruhig einer irgendwas reinbauen. Wenn hinterher der Motor explodiert, ist der Hersteller sowieso draußen.
Eben.
Also da wird schon wieder für Sachen Alarm gemacht, die bei einer Vielzahl der nachgerüsteten Autos sowieso kein Problem sind, weil die Autobesitzer eh kein Recht mehr auf irgendwelche Garantieleistungen haben. Und in dem Zusammenhang, wir hatten ja damals schon mal den Brief vom KBA, hat mich auch wirklich ein Interview mit unserem Bundesverkehrsminister, der Scheuer-Andi aus Bayern, gestört. Ich glaube, der saß da in einem Bus oder so, wie ich das gesehen habe. Und er hat dann quasi gesagt, dass aus Sicht der Regierung und der Politik also eigentlich das wünschenswerte Ziel die Flottenerneuerung wäre und dass er von Nachrüstung nichts hält. Das passt ja ganz gut zu dem Schreiben.
Ja.
Und das trifft ja auch genau den Geschmack der Autohersteller. Nur was mich dabei stört und wo ich da sagen muss, da finde ich, die Regierung verrät mal wieder die Leute, die sie bezahlen, nämlich uns Steuerzahler.
Ja. Die, ja? Die geschädigt sind mit
ganz dem Ganzen. Ganz genau, ne? Weil natürlich kann es nur im Interesse der Industrie sein, dass du dir ein neues Auto kaufst. Ja? Nur möglicherweise müssten doch die immer so den Umweltgedanken hochhalten, auch mal darüber nachdenken, ist es vielleicht nicht sinnvoller, ein 3 Jahre altes Auto, Euro 5 Auto weiterzufahren, als diesen riesigen Rohstoff oder eine riesige Rohstoffverschwendung zu brauchen, um ein neues Auto zu bauen. Und wie lange muss das Auto dann wieder im Verkehr sein, damit überhaupt...
Weil durch die Hintertür kommen ja dann auch wieder Emissionen. Ne?
Und da muss man ganz klar sagen, die wollen einfach nur wieder den Verkauf ankurbeln. Bei den Herstellern ist es klar, wobei ich mir da ein bisschen mehr Gewissen erwarten würde, weil sie ja richtig Scheiße gebaut haben. Und bei der Regierung finde ich es aber eine Frechheit. Die müssten eigentlich kämpfen für die Bürger und tun es nicht. Ja? Und ich meine, wenn du dir auch im Einzelnen diese Aktionen anguckst, die Hersteller dann machen, das ist ja auch viel Verarsche.
Ja.
Weil wenn du guckst, wenn du dir ein Auto normal kaufst, heute gibt es teilweise so viel Rabatte
und
irgendwelche Aktionen. Also eigentlich ist die Strafe für den Hersteller dabei viel zu gering. Weil der macht ein normales Geschäft. Das heißt, die haben Scheiße gebaut, haben alle Leute verarscht mit ihrer Abgaskacke.
Ja. Also haben da schon Geld gespart,
ja,
im Prinzip. Ne?
So, und dann werden sie noch damit belohnt, dass sich die Trottel ein neues Auto kaufen.
Ja, und dann gibt es wieder Umsatz.
Ja, und da findest du weit und breit in der Politik niemand, der dieses Verhalten kritisiert und sagt, hallo, so geht's mal nicht. Ich meine, meine Statements zu den Abgasgeschichten sind ja bekannt. Ich bin ja eigentlich technisch auf der Seite der Autohersteller, nur die Art und Weise,
wie sie es gemacht haben,
dass sie halt nicht die Eier hatten, uns auf diese krumme Tour versucht haben, das stört mich. Aber dass man jetzt quasi das Elend der Leute nutzt, die nicht mehr in die Städte reinkommen, und nochmal wieder damit Geld zu verdienen. Ja, das kostet die nichts, die verdienen Geld damit und hauen nochmal ihre Autos raus. Das ist eine Unverschämtheit. Und wenn du jetzt siehst, wie in Darmstadt, und es wird anderswo auch kommen, möglicherweise sind selbst die 6D-Temp-Karren nicht mehr sicher. Das heißt, einer, der 1,5 € hat, haut vielleicht, keine Ahnung, 30 Mill auf den Kopf, was er drauf bezahlen muss.
Mhm.
Ja? Und dann wird er am Ende noch damit bestraft, dass sie ihm dann 2020 sagen.
Ein Jahr später.
Ja, weil irgendwie dieser Bestandsschutz, ich habe es jetzt leider nicht mehr hier von diesem Gerichtsurteil, aber ich glaube, der Bestandsschutz war nur 14 Monate oder sowas.
Mhm. Ja? Also nicht lang.
Nee, und dann bist du am Ende wieder da, wo du warst. Das ist so eine Unverschämtheit.
Ja, die können das ja eh immer weiterspinnen.
Ja.
Ja, weil die sagen einfach, ja, jetzt aber gilt das und das, und alles, was bisher auf den Markt gekommen ist, hat halt Pech. Ne?
Also ich bin ja normalerweise auch ein Freund von Umsatz und wir leben ja alle von Umsatz, ist klar. Aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, Leute, überlegt euch, ob ihr auf diese Angebote eingeht, weil das ist noch nicht bis zum Ende gedacht und möglicherweise zieht man jetzt den Leuten wieder Geld aus der Tasche und in 1-2 Jahren haben wir wieder dieselben Probleme.
Ja.
Und ich meine, eins ist auch klar, diese Fritzen von der Umwelthilfe, die werden sich ja nicht mit dem Diesel begnügen. Das habe ich ja auch schon in ein paar Sendungen vorher gesagt. Der Benziner ist das nächste Opfer, weil da geht es um CO2. Ja? Und das ist ja denen ihr Geldverdienmodell. Ja? Das heißt, Klagen ist denen ihr Modell und es geht bei denen nicht um die Umwelt. Aber das haben mittlerweile wahrscheinlich schon selbst die Dümmsten erkannt. Aber ist auch egal. Ich wollte nur noch mal diese Geschichte kurz erwähnt haben, weil wir es ja immer so ein bisschen verfolgt haben. Grundsätzlich muss ich auch sagen, was die Aufklärung angeht, kommt das KBA ja auch nicht so wirklich weiter. Da gibt es ja noch so viele, die eigentlich schon im Fokus standen und jetzt tut sich nichts.
Ja.
Und man könnte sich auch fragen, was ist eigentlich mit den ganzen nicht-deutschen Herstellern? Aber ja, so ist es halt.
Von Fiat kennen wir ja die Antworten. Ne?
Ja, naja gut, also das nochmal so als kleinen Nachtrag zu dem Thema und das Verhalten der Regierung und des Ministers finde ich da wirklich fragwürdig, kritikwürdig.
Mehr als bedenklich, ja.
Fällt mir nichts mehr zu ein. Gut, dann kommen wir mal zu unserem nächsten Punkt, so als Rückblick auf 2018 haben wir gesagt, wir gucken mal so ein bisschen Tops und Flops unserer Performance-Test-Autos und der Fahrzeuge, die wir so hier hatten. Wir haben ja, wie gesagt, nicht über alle ein Video gemacht, haben ja schon mal erklärt, warum es nicht geht, bla bla. Aber wir haben da mal ein bisschen Kriterien angelegt für unsere Tops und Flops, weil wir haben gesagt, also keine Autos über 60.000. Das heißt, solche Geschichten jetzt wie ein M5 Competition oder ein R8 oder RS3, ein Cayenne oder sowas, oder ein RS3, die fallen einfach vom Preis her mal raus, weil...
Das ist klar, dass...
Dass es jenseits der Autos, die wir heute nennen, natürlich viel geilere Sachen gibt, die wir da hatten. Und dass wir die wahrscheinlich selber auch besser finden, ist klar. Aber es soll heute mal um den, in Anführungszeichen, erschwinglichen Bereich gehen, dass wir sagen, okay, was haben wir letztes Jahr getestet?
Da hatten wir einiges gehabt.
Ja, also. Was sind unsere Tops und was sind unsere Flops? Und da kannst du ja mal anfangen.
Da fange ich mal an. Und also bei Tops habe ich jetzt nur ein Fahrzeug, das mir direkt eingefallen ist, was ich dann auch dementsprechend übernommen habe. Das ist der Ford Fiesta ST.
Okay.
Ja, weil zum einen hat der doch gut performt. Also der hat alles gehalten, was der Hersteller verspricht. Und er hat mich tatsächlich überrascht. Also ich mag es ja, was weiß ich, ich gehe in den Test rein und ich bin jetzt nicht so der Ford-Fan, habe auch, gut, klar, Focus RS oder so war auch gut gewesen, aber ja, Fiesta ST hat mich gar nicht so interessiert. Ne? Und dann war das Ding da, ich setze mich rein, fahre und gewinne so meine ersten Eindrücke und denke so, nicht schlecht. Ja? Und im Laufe des ganzen Tests und Testprozederes habe ich mich immer mehr mit dem Auto angefreundet und am Ende war es wirklich so, wo ich gesagt habe, den willst du fast gar nicht mehr abgeben, weil der macht Spaß, die Lenkung ist so direkt, die Schaltung ist auch top. Der macht wirklich alles richtig, so was mir an einem Auto gefällt.
Ja.
Ne? Jetzt mal leistungsbereinigt, klar, es ist jetzt kein Brecher, aber das, was er an Sachen mitbringt, setzt er gut um. Ja? Und da muss ich zum Beispiel, komme ich gleich zu meinen Flops, ja, da habe ich jetzt zwei...
Warte, ich muss noch zu deinen Tops was sagen. Oder zu deinem Top.
Dann, okay.
Ja, also ist jetzt gefährlich, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich damals im Fazit zu dem Fiesta gesagt habe. Aber ich glaube, ich fand ihn im Großen und Ganzen auch toll.
Wahrscheinlich,
auch so kleine Gimmicks wie diese Türschoner zum Ausklappen an den Türkanten.
Zack, zack, ne?
Was mich generell an diesen ganzen kleinen, kompakten ein bisschen stört... Wenn du die Kisten fährst, die sind mittlerweile so gemacht vom Hersteller, dass du von der Fahrwahrnehmung, wie ist Fahrwerk, wie ist Lenkung, von den Geräuschen...
abgelenkt wirst.
Nein, du bekommst ein richtig sportliches Auto vermittelt. Du fährst mit dem Ding und denkst, boah, geil. Ja? Und wenn du dann hinterher aber auf die Uhr guckst, stellst du fest, boah, scheiße. Ja? Was weiß ich, der Beetle 2 Liter TSI ist schneller oder so. Ja. Das heißt, die Autos vermitteln dir eine Sportlichkeit, aber das machen sie gut. Das muss man vielleicht auch gar nicht kritisieren, weil die Hersteller machen es einfach so, dass sie auch einem nicht so stark motorisierten und, sagen wir mal, noch erschwinglichen Auto irgendwie diese Sportaura einhauchen, obwohl sie eigentlich gar nicht da ist. Aber ich gebe dir recht, der Fiesta ST war für mich auch echt eine Überraschung. Also, ja.
Fand ich wirklich...
Ist zwar nicht mein Top, aber
ja,
egal.
Ja, ja, fand ich rundum gelungen. Ja, und da muss ich dann auch jetzt zu den Flops kommen. Da habe ich jetzt, wie schon gesagt, zwei Stück. Das ist zum einen der VW Arteon und zum anderen leider der Opel Insignia B, der Sportstourer, den wir da hatten. Möchte ich jetzt auch kurz begründen. Also fangen wir mal mit dem
VW... Setz dich voraus.
...mit dem VW Arteon an. Ja, es ist nicht so, dass es ein schlechtes Auto ist. Keinesfalls. Ja.
Außendesign fand ich gut.
Ja, ja. Und, aber das, was beworben wird oder was weiß ich, von wegen, das ist jetzt hier die Speerspitze von VW. Also da, unter dem Aspekt war ich sehr enttäuscht gewesen, weil okay, man hat jetzt da den 150 PS Diesel hatten wir gehabt, den 2 Liter, ist grundsätzlich ein guter Motor, im Golf macht er richtig Spaß, im Arteon, naja, ist eher kein Spaßbringer, ist leider so. Und dann sehe ich dann in der Ausstattungsvarianten, was man noch so kaufen kann, die Maximum-Ausstattung oder Maximum-sportlichster Motor ist der 2 Liter mit 280 PS. Weil die haben ja einen 2 Liter auch schon mit über 300
PS. Haben wir uns damals in dem Fazit nicht den 5-Zylinder mit 400 PS gewünscht in dem Auto
mindestens.
Oder so? Mindestens, ja.
Ja, ist richtig, aber ist bis jetzt auch noch nicht gekommen. Ne? Und da muss ich sagen, da bin ich dann auch vom Innenraum her enttäuscht, weil das ist für mich jetzt kein Oberklasse oder irgendwie kein Premium-Produkt, weil klar sind die Materialien gut verarbeitet und so, aber das ist für mich, als ob ich mich in einen Golf setze.
Ja,
es ist leider so.
Spaltmaße, alles top, aber ja. Möglicherweise war da auch das Problem, dass es halt einer von den günstigen Arteons war und wahrscheinlich kannst du dir mit 20.000 Euro mehr auf dem Zettel das Ganze auch noch schöner machen. Aber wie gesagt, ich will deine Wahl auch gar nicht kritisieren, weil vom Fahren her war es für mich auch eine brutale Enttäuschung.
Ja, und das ist halt, man hat so eine gewisse Vorstellung von einem Auto, man liest sich vorher auch ein bisschen ein, informiert sich so, was sind so die Angaben oder was hat der ein oder andere vielleicht schon getestet, ne? Was ja nicht unbedingt stimmen muss, mal by the way, aber und dann sitzt man da drin und denkt so, ja, es ist ja grundsätzlich ein gutes Auto, aber das, wofür es eigentlich gedacht ist, taugt es irgendwie nichts. Ne? Also von daher war das die Enttäuschung und der Opel Insignia Sports Tourer mit dem 2 Liter, mit dem stärksten Dieselmotor. Ja, was soll ich sagen? Ihr Leute, ihr habt es gesehen, die Beschleunigungswerte.
Biturbo,
ja.
Allrad.
Biturbo, Allrad. Die Beschleunigungswerte waren weit hinter den Angaben gewesen.
Ja.
Und da musste ich wirklich schon alle Tricks anwenden, um überhaupt mal in die 8-Sekunden-Marken zu kommen. Ne? Weil meistens hat man da doch bei 9 Sekunden gewesen oder so. Und der war, ich glaube, mit 8 oder so angegeben.
Mhm.
Ja, niemals hätte er das geschafft. Und auch so von dem ganzen Eindruck, weil, ich sag mal so, die hatten jetzt lange Zeit, seit wann gab es den ersten Insignia 2008, 2009, so in dem Dreh rum?
Ich glaube sogar Ende 2007, ja, aber...
Ja, irgend sowas nagelt uns jetzt nicht fest. Und man kann doch... klar, es ist eine kleine Verbesserung da, in allen Bereichen, aber so diesen, wo man jetzt sagt, das ist jetzt ein neues Modell, jetzt gehen wir mal alles an, was wir so anpacken wollen und die Motoren verbessern wir und den ganzen Kram. Also ganz ehrlich, ob ich mir jetzt den hole, 210 PS Biturbo oder den alten, und der alte kommt mir meiner Meinung nach noch spritziger vor. Ja, also wenn ich mir so, den hatten wir ja auch
gehabt. Aber ich erinnere mich, dass du gesagt hast, der gefällt dir optisch gut, ne?
Das ist nicht die Frage.
Wahrscheinlich besser als der Arteon, oder?
Ja, und dabei bleibe ich nach wie vor. Ich finde auch, dass das vom Design her wirklich ein deutlich besseres Auto oder ein angenehmeres Auto ist als der Vorgänger. Und er gefällt mir auch optisch, gerade so als dieses Coupé oder als Limousine ist er auch schön, finde ich. Heckleuchten gefallen mir alles. Aber wenn ich jetzt nur rein um die Fahreindrücke, Innenraum, Schaltung, alles was damit, die Achtgang-Automatik, war für mich auch eine Enttäuschung. Weil wir sind ja dann diesen Astra gefahren mit der 6-Gang.
Das muss ich in dem Zusammenhang noch sagen, weil der Astra hat es eigentlich knapp verpasst, bei meinen Tops dabei zu sein.
Ja.
Weil der war wirklich eine positive Überraschung.
Genau.
Das Auto ist richtig gut. Da hattest du ja auch deinen Long Run gemacht mit 5000 Kilometern.
Richtig.
Ich kann eigentlich jedem nur sagen, kauf dir lieber den Astra Caravan. Das ist das bessere Auto.
Günstiger.
Ja. Der war vom Fahren her angenehmer. Und wenn man dann noch nach den Beschleunigungswerten guckt, bis 100, ist der Insignia nicht in der Lage, den Astra abzuhängen. Ich meine, klar, Richtung 200 dann ja. Aber das war für mich echt so, wir hatten ja, glaube ich, zuerst den Insignia und dann dachte ich wieder, ja klar, Opel. Weil ich meine, es ist bekannt, dass ich kein großer Freund von Opel bin, ja. Aber der Astra war dann echt eine positive Überraschung und da hat man gesehen, okay, die können ja, wenn sie wollen.
Wenn sie wollen. Und das hat mir so bei dem Insignia gefehlt, weil ich habe jetzt erwartet, was das Äußerliche angeht, fand ich ihn sehr gut, aber so der Rest hat mich einfach, vielleicht bin ich auch mit zu hohen Erwartungen rein, aber das hat mich wirklich enttäuscht und deswegen ist der mein Hauptflop neben dem Arteon. Ja, und da muss ich noch eins zu sagen, da haben wir auch keinen Test drüber gemacht, aber wir hatten mal eine kurze Zeit da auch diesen 2 Liter GSI, 2 Liter Turbo. Da muss ich auch sagen, da war ich auch ziemlich enttäuscht, weil der hat es mal auch so nicht rübergebracht. Und vielleicht kriegen wir mal so ein Auto mal länger, wo wir wirklich ein bisschen Feinarbeit leisten können. Aber in der kurzen Zeit, in der wir den hatten, und ich habe auch Beschleunigungsdaten so mal erfasst, will ich jetzt gar nicht hier sagen.
Ja. Wir hatten sogar gesagt, sollten wir so ein Auto angeboten kriegen, werden wir es wahrscheinlich nicht machen, weil die Opel-Freunde werden uns dafür wieder hassen und werden wieder sagen, es sind unsere Vorurteile, sind es aber gar nicht. Das Ding ist so zäh und ich erinnere mich noch daran, dass noch so in Foren von den Hardcore-Opel-Fans quasi, ja, der braucht auch nicht mehr. Wie viel hat er wie 260 PS? Mhm. Weil das Ding ist so innovativ und hin und her und völlig ausreichend. Also,
Nee, also lassen wir das jetzt.
Auch da würde ich dann eher zum Astra greifen.
Ja, wahrscheinlich ja.
Gut.
So, jetzt bin aber, ich mal auf deine Tops und Flops.
Sollte kein Opel-Hate sein.
Nein, auf keinen Fall.
Deswegen haben wir auch noch bis jetzt zu dem Auto keinen Film gemacht, weil wir eigentlich nicht unsere Vorurteile bestätigt wissen wollen, um wieder zu sagen, ja, haha. Ja.
Unwissenheit, ne? Ja. Ist vielleicht mal besser.
Ja, mein Top und mein Flop kommt beides aus demselben Loch, also ist so dieselbe Familie von Hersteller. Mein Top ist auf alle Fälle der Kia Stinger 3,3 TGDI.
Okay, ja. Kann ich nachvollziehen, ja.
Gefälliges Design. Mit dem Heck habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Dass ich gesagt habe, der Arteon gefällt mir von außen besser, haben ja viele Kia-Freunde
nicht verstanden.
Mich gehatet dafür. Ja. Aber es ist trotzdem mein Top des Jahres auf alle Fälle, weil das Auto in dieser Preisklasse hat eigentlich keine Konkurrenten. Weil wenn du dir anguckst, wo muss ich bei BMW und bei Mercedes und bei Audi hin, um in diese Leistungsklasse vorzustoßen, da muss ich deutlich mehr Geld ausgeben. Und man kann im Prinzip sagen, für 54.000 Euro hast du die Karre komplett voll. Und normalerweise kriegst du wahrscheinlich noch was günstiger beim Händler. Also ich würde mal sagen, so ein Ding mit Vollausstattung für 748 ist nicht unrealistisch.
Wahrscheinlich schon.
Und in Anbetracht der Ausstattung und der Leistung und auch der auf mich ausgereift wirkenden Technik ist es für mich ein absolutes Top. Also ich war wirklich positiv überrascht und die haben wenig falsch gemacht bei dem Ding. Das Einzige, was man jetzt sagen kann, ja okay, ist halt ein Kia, hat den Prestige nicht.
Ja, gut.
Ja, ist klar, stimmt ja auch irgendwo, aber wer damit jetzt so kein Problem hat und einfach nur die Vorteile genießt und wenn ich auch sehe, was die Karre zu leisten vermag, wenn noch ein Tuning drin ist und in welche Beschleunigungswerte wir da reinkommen, aller Ehren wert.
Ja.
Also
Stinger. Ja, kann ich eigentlich auch so sehen.
Doch. Tolles Auto. Mhm. Dann mein Flop.
Hast du nur einen hierbei? Ja, okay.
Ja gut, wie gesagt, ich habe ja gesagt, beim Top der Astra hat mich auch überrascht, aber das ist jetzt vielleicht mehr so, dass ich jetzt den Hatern gegenüber sagen kann, ja okay, wenn ich was feststelle, was gut ist, dann muss ich nicht sagen, nur weil es von Opel kommt, halte ich nichts davon.
Oder von jedem anderen Hersteller.
Ja, war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Also mein Flop, und da muss ich ein bisschen ausholen mit der Begründung, ist der i30N Performance. Das Auto ist für mich eine brachiale Enttäuschung. Und bevor jetzt alle gleich Daumen runter machen und mir irgendwelche Hassmails schicken, ich kann es auch begründen. Das Auto habe ich gesehen als Herausforderer für den Golf GTI Clubsport. Ein Auto, von dem jeder weiß, dass ich es liebe. Ja. Und als wir uns mit dem Auto auseinandergesetzt haben, der i30N hat tolle technische Lösungen. Also was weiß ich, so die ganze Konfiguration, was er so bietet an Fahrwerk, Bremse, Auspuffsound. Schaltgetriebe waren wir, glaube ich, der Top. Meinung, war extremst geil.
Ja,
ja. Und super. Man kann sich natürlich über Design und Innenraum, kann man sich immer ein bisschen streiten, das kann man besser machen, ganz klar. Aber eigentlich ist das Auto von den technischen Details mit viel mehr Liebe zum Detail von Hyundai gemacht worden, als jetzt zum Beispiel VW den Golf GTI macht. Mhm. Muss man ja mal so sagen. Also eigentlich ist dieses Auto ein Gewinner. Weswegen für mich dieses Auto aber ein Verlierer ist, ist die Tatsache, dass wir mittlerweile roundabout 15 Fahrzeuge in den Fingern hatten und die gemessen haben und dass wir auch reichlich Zuschriften von Zusehern bekommen haben, die ihre eigenen Fahrzeuge gemessen haben.
Noch mehr, als wir selber gemessen haben, ja.
Und ich muss sagen, bei den Fahrzeugen, die wir da hatten und gemessen haben, und da ging es teilweise gar nicht um Tuning oder dass wir die getuned hätten, sondern einfach auch nur um messen, informieren, gucken, war nicht einer dabei, der die 275 PS erreicht hat.
Ja, und alle das heißt, relativ weit weg.
Ne? Die Schwankungsbreite war zwischen 245 und 265 PS. Mhm. Ja? Und da muss ich ganz einfach sagen, okay, jetzt haben wir einen von den normalen 245ern noch nicht gemessen, was der dann hat.
Ja, 250, glaube ich, oder?
Oder 250?
Ja, 250, ja. Performance hat 275, also offiziell.
Oder so, ja. Also möglicherweise haben die ja grundsätzlich die Leistung, dann muss ich sagen, müsste man vielleicht eher den nehmen.
Ja.
Aber der Performance war für mich ein Flop und auch die Menge der Zuschauerzuschriften, die ähnliche Probleme hatten und auch bei Hyundai komplett auf taube Ohren stoßen in dem Zusammenhang, hat mich dazu gebracht, dass ich das zu meinem Flop mache. Und ich weiß, da mache ich mich bei den Freunden von dem Auto nicht beliebt, ist mir aber auch egal. Und vor allen Dingen, was mir auch, wir haben ja auch massig Zuschriften bekommen, so von wegen, habt ihr kontrolliert, dass es auch wirklich der Performance ist, Motornummer kontrolliert und so. Hallo. Ja.
Wir haben alles.
Oder was weiß ich, dann schreiben manche, ja, der Ladeluftkühler ist einfach ein bisschen unterdimensioniert in Serie, das ist das Problem. Ja, hallo, wenn es doch so ist, dann muss es doch Hyundai gleich richtig machen. Ja, weißt du, es kann doch nicht sein, dass die Leute so bescheuert sind, dass sie sagen, ja, okay, der Ladeluftkühler ist scheiße, aber da kaufe ich mir halt einen größeren. Mhm. Ja, ich erwarte doch von dem Hersteller, dass er die 275 PS einfach leistet. Und ich meine, in dem Zusammenhang siehst du ja auch die ganzen Tests, die so draußen rumirren, mal von wenigen abgesehen, die vielleicht auch ein bisschen die Brille anhaben, die tun sich ja auch alle schwer oder die Beschleunigungswerte passen auch einfach nicht zur angegebenen Leistung. Ja? Und das ist für mich ein Punkt. Wir können jetzt natürlich sagen, wir haben die 15 Kisten in Deutschland erwischt, die es nicht haben. Ja. Und dann haben wir noch, keine Ahnung, 50 Zuschriften bekommen und wir haben nur alles Negative gesammelt und alle anderen sind top zufrieden. Ja? Dann gibt es natürlich auch noch den Ölprinz, der eiert dann auch rum, was hat er in Serie und hier und da. Aber auf den Vogel will ich gar nicht eingehen. Ja, also für mich bleibt einfach am Ende hängen, da haben sie ein bisschen zu viel versprochen. Und wenn sie jetzt sagen würden, das Ding hat 260 PS, okay, dann wäre es ja gut. Ja, also ich meine, das ist ja das Traurige. Das Auto ist, wie gesagt, ein technischer Leckerbissen, gar keine Frage. Aber er verkackt sich's für mich, weil er mit der Leistung nicht liefern kann. Und alle die, die jetzt sagen, oh, ist mir egal, 275, habe ich halt nur 260 PS, super. Wunderbar, so kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. wenn es so ist und stört jemanden nicht, dann ist es super. Aber mich persönlich würde es stören. Ja, wenn ich mir so ein Ding gekauft hätte, was ich ja vorhatte, ich würde durchdrehen. Und man weiß ja auch, man kommt bei den Händlern und beim Hersteller nicht weiter. Das wobei, das ist auch kein Hyundai-Problem.
Nein.
Du kommst bei einem Mercedes auch nicht weiter, wenn der die Leistung nicht hat. Ja? Weil das sind halt alles keine Freunde der Kunden, sondern Geschäftemacher. Womit ich nicht sagen will, dass wir Freunde der Kunden sind. Wollen wir auch gar nicht sein.
Nein.
Ja? Aber das hat mich schon... Und vor allen Dingen, wenn ich so sehe, das Auto hat uns so sehr beschäftigt letztes Jahr. Ja? Also was weiß ich... A, mussten wir uns ständig rechtfertigen für irgendwas, dann haben wir noch Beef bekommen mit dem Händler und mit Hyundai und mit dies und mit jenem und das Zuschauerinteresse war auch so hoch, es hat uns aber nicht genutzt.
Ja.
Ja? Weil am Ende ist es so, dass die Leute dann natürlich lieber dahin gehen, wo das hohe Lied drauf gesungen wird. Ja? Was weiß ich, dann dichtet sich Racechip irgendwie 300 ein paar PS zusammen, dann sind die Leute begeistert. Ja? Also es war klar, wenn wir das Thema ehrlich angehen, werden wir dafür auf die Fresse kriegen, haben wir auch.
Das wird uns nicht gedankt am
Ende. Nee, wird aber auch nichts daran verändern, dass wir bei unseren Tests versuchen, das, was wir zu ermitteln und für die Wahrheit zu halten, weiterhin kundzutun. Nochmal, Würde mir irgendwer den Beweis bringen können, dass die überwiegende Mehrheit dieser Fahrzeuge tatsächlich 275 oder mehr PS hat, würde ich tatsächlich sagen, ist ein geiles Auto.
Ja.
Aber diesen kleinen Ausschnitt, den wir jetzt erlebt haben von dem Auto, kann ich nur sagen, geht nicht. Und da möchte ich auch keine Tipps hören von irgendwem, der sagt, ja, du musst ja nur hier und dann, was weiß ich, machst du das und dann kaufst du dir noch einen Ladeluftkühler. Nein.
Das ist ja nicht
Sinn der Sache. Auf dem Zettel steht 275 PS, ja. Dafür habe ich bezahlt.
So wie er aus dem Laden rollt,
ganz soll genau.
Er das auch haben.
Wenn man dann am Ende feststellt, da kommt beim Tuning keine Mehrleistung raus, weil der Ladeluftkühler nicht ausreicht, ja. Haben wir in der Form noch nie erlebt bei irgendeinem Auto.
Dann haben wir Pech.
Ja, dann haben wir Pech. Ja. Dann können wir sagen, der Hersteller hat es für die Serie ausgelegt, um mehr muss er sich keine Gedanken machen.
Und nicht kümmern, ja.
Aber nicht, wenn quasi es so ist, dass die Leute dann schon darum rätseln, was könnten wir jetzt noch machen, damit er auf die 200... ja. Lehne ich ab.
Ja, grundsätzlich, ja.
Ja. Ach so, ja, weil du sagtest noch zweiten Top. Also ich will jetzt nicht sagen Top, weil ich hatte auch einige Sachen, die mich an dem Auto gestört haben. Aber den Up GTI, und ich habe jetzt endlich mal nicht Lupo gesagt,
ja.
den Up GTI, den fand ich auch gut.
Ja, klar fand ich den auch gut.
Wobei das auch wieder so ein Auto ist, wenn du ihn fährst, denkst du, yeah, der ist sportlich. Und wenn du auf die Uhr guckst, stellst du fest, oh scheiße, der ist voll unsportlich.
Ja, so beschleunigungstechnisch, ja gut.
Ja.
Aber generell, ja, fand ich ihn auch gut. Aber ich habe mir jetzt halt den einen, der mich wirklich direkt angesprochen hat, wo mir direkt eingefallen ist, wo wir gesagt haben, wir wollen mal so ein Thema angehen.
War auch so eine Never-Ending-Story, weil wir sollten ewig so ein Auto kriegen und dann hat es nicht geklappt. Und dann haben wir es irgendwann aufgegeben und dann kam doch nochmal einer. Ja.
Aber ist ja alles noch gut verlaufen.
Ganz genau.
Ein bisschen spät, aber...
Wobei ich glaube, wir müssen uns mit den Testvideos gar nicht so den Arsch abreißen, weil wenn ich so sehe, unter Umständen wird auf unserem mit bescheidenen Zuschauerzahlen verwöhnter Kanal, wird eher mal ein Rohr geguckt, als dass irgendwer sich so einen Test anguckt. Ne?
Ja. Das
also ist manchmal so. Eigentlich den Aufwand auch gar nicht wert. Ne?
Nee, bei manchen Fahrzeugen zündet es einfach gar nicht.
Wir müssen jetzt ja nächste Woche quasi einen Mercedes machen. Da habe ich sowieso schon schlechte Laune, bei der Kälte draußen rumzurennen.
Ja, das Wetter ist halt echt ärgerlich. Aber gut, was will man machen?
Hattest du noch irgendwas zum Thema Tops und Flops nachzutragen?
Nee, also nur kurz zum Hyundai. Ich konnte ihn nicht auf die negative Liste nehmen, weil mir hat das Auto wirklich sehr gut gefallen. Und ich kann dich aber auch verstehen, weil es sich einfach auch so geärgert hat, so das ganze Drumherum auch, was da noch so passiert ist. Und dass er das Entscheidende ja nicht hatte, die Leistung.
Ja.
Aber generell fand ich ihn im Gesamten trotzdem zu gut. Deswegen habe ich ihn nicht auf meinen Flops stehen. Ja.
Aber
da bin ich eher ein bisschen neutral.
Wenn ich dann Golf GTI Club Sport vernichtet, denkst du da vielleicht auch anders drüber. Aber nee, ich will es auch gar nicht. Ist deine Meinung, soll so bleiben. Ja, was habe ich hier noch auf dem Zettel? Fand ich auch so ganz interessant, weil ja alle jetzt immer so das hohe Lied auf Elektro singen, dass es hier eine Studie gab. Und zwar 2040 werden noch 2/3 aller Fahrzeuge in Deutschland einen Verbrennungsmotor an Bord haben und weiterentwickelte Benzin- und Dieselkraftstoffe tanken. Zu diesem Schluss kommt die neue Studie Tankstelle der Zukunft des Instituts für Verkehrsforschung.
Also 21
des Jahre. Des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Also da waren natürlich auch wieder irgendwelche Tankstellenbetreiber an der Studie beteiligt. Von daher muss man da vielleicht auch irgendwie mit Vorsicht rangehen. Aber es zeigt wahrscheinlich doch, dass diese Euphorie, wie schnell es jetzt alles gehen könnte, nicht so wirklich umsetzbar ist, weil der Verbraucher am Ende vielleicht doch nicht mitmacht.
Ja, und weil vielleicht auch diese Ressourcen gar nicht so vorhanden sind oder irgendwie so schnell umgesetzt werden können, dass auf einmal alle Elektroautos fahren, so von heute auf morgen, will ich es jetzt mal überspitzt ausdrücken. Ja?
Wobei, wenn ich so lese, was jetzt bei Porsche und Audi und so angestrebt wird, wie die Ladezeiten verkürzt werden sollen für die Elektroautos. Also wenn es tatsächlich so sein soll, ich glaube, das ist der Schlüssel. Derjenige, der es schafft, dass die Karre in der Viertelstunde vollgeladen ist.
Oder vielleicht in 10 Minuten.
Der wird das Rennen machen und dann muss es aufhören, dass du mit einem Navi planen musst, wo muss ich als nächstes laden. Das heißt, du musst so wie beim Benziner sagen können, ach, das ist eine Raststätte, ich fahre mal raus und lade.
Ich habe eine Infrastruktur.
Dann kann das Elektroauto möglicherweise gewinnen. In dem Zusammenhang fand ich auch noch interessant, dass es Spekulationen gibt, dass Mercedes und BMW eine gemeinsame Plattform entwickeln wollen für Elektroautos. Und dass das Elektroauto auf einer gemeinsamen Plattform stattfinden sollte oder zukünftige.
Also es geht nur Elektro jetzt erstmal, ne?
Ja, wobei die rücken alle enger zusammen.
Also, ja, ich sag mal, dass die seit Jahren sowieso ein bisschen zusammenarbeiten.
Die werden auch alle gucken, dass sie Mitarbeiter loswerden und sich irgendwie... Ich meine, heute wird ja eh schon das meiste beim Zulieferer entwickelt. Und du siehst ja sowieso so viele Parallelteile. Ich meine, warum sind vom Dieselskandal alle betroffen? Ja. Weil mehr oder minder alle von Bosch und von
Conti
Einspritzung und das Steuergerät bekommen. So ist es halt. Was ich auch noch gesehen hatte, durch Zufall, neue Golf 8. Mhm. Da wird jetzt auch so in die Richtung argumentiert, der soll brutal vernetzt sein, soll richtig große Bildschirme und Head-Up-Display haben und so weiter. Auch 48-Volt-Technik. Schon im Golf.
Okay.
Erstaunlich, ne? Ja, ich meine, das lässt ja auch drauf schließen, was da für Steuergeräte verbaut sein werden in dem Fahrzeug. Würde mich auch mal, da wir heute ja auch wieder in Sachen RAW mit Kommentaren hantieren, würde mich auch mal interessieren, ob eigentlich die Zuseher alle so begeistert sind von diesen vernetzten Autos und riesigen Displays und dass du quasi mittlerweile so ein iPad in die Mittelkonsole geschraubt bekommst. Meins ist es nicht. Und,
also die eifern alle so ein bisschen dem Tesla nach.
Ne? Ja.
So Mega-Display.
Ich fürchte aber auch, dass die Autos alle zu Wegwerfprodukten werden, weil ich habe es ja schon mal gesagt in irgendwelchen alten RAWs, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein aktuelles Auto in 30 Jahren noch als Oldtimer benutzt werden können
und so
wird.
Rumfährt und alles funktioniert.
Weil,
ne?
Wenn die Ersatzteile mal nicht mehr verfügbar sind, wird kein Schwein in der Lage sein, da irgendwas zu reparieren oder nachzubauen. Und das könnte ein richtiges Problem werden. Also da lobe ich mir doch die Youngtimer, wo du an deinem Vergaser schraubst und einen Kabelbaum noch selber zusammendrahten kannst.
Genau,
ne?
Und das Problem noch erkennst.
Ja. Ja, dann sind wir für heute eigentlich schon durch, ne?
Was haben wir denn auf der Uhr?
42.
Das kam mir gar nicht so lang vor.
Nee. Hast du noch irgendwelche frommen Wünsche für unsere Zuschauer?
Ja, also, was heißt frommen Wünsche? Wir sind ja jetzt quasi, wir haben ja jetzt einen Standort, wo ihr hinkommen könnt.
Genau.
Ne? Und deswegen lade ich euch herzlich ein, zu uns zu kommen, im Impressum mal nachschauen,
genau,
wo ihr da hinkommen müsst oder anrufen.
Und mich werdet ihr dort nicht finden.
Ja, mich eventuell schon. Ja. Und ich kann nur jedem sagen, lohnt sich mal anzugucken.
Genau. Ja. Sind wir durch?
Sind wir durch.
Dann sage ich, Gas gegeben wird recht.
Ja, und Vollgas.
Wiederhören.
Ciao, ciao.